nicht am Ziel vorbeitreiben. Und ich möchte das Thema doch ein bisschen einengen. Das ist so umfangreich gestellt. Ich möchte heute Abend mich mal beschränken auf die Charismatiker und nicht die Allversöhner auch noch dazu nehmen. Wenn ihr wollt, mache ich gerne noch mal einen extra Abend, auch zu dem zweiten Teil. Aber sonst würde ich zu allen nur ein bisschen sagen und das wäre dann höchst unbefriedigend, finde ich. Deswegen möchte ich mich bei dieser einen Sache heute mal aufhalten und beschränken. Ich denke, das ist für uns lebenswichtig, dass wir das Ziel Gottes erreichen und an dem Ziel Gottes nicht vorbeitreiben. Und von dieser Gefahr, das könnt ihr mit aufschlagen, spricht der Hebräerbriefschreiber. Wenn wir mal Hebräer Kapitel 2 aufschlagen, den ersten Vers, wer noch eine Bibel haben möchte, drei Stück sind noch hier. Ist noch eine, bitte. Hebräer Kapitel 2, da heißt es im ersten Vers, darum müssen wir umso mehr auf das Wort achten, das wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Worauf müssen wir achten, wenn wir nicht am Ziel vorbeitreiben wollen? Auf das Wort, das wir gehört haben. Auf das Wort Gottes. Und das zeigt uns schon gleich die Richtung an, in der wir zu gehen haben. Das Wort Gottes ist für uns Regel, Richtschnur, Kompass, damit wir das Ziel erreichen. Und wer auf das Wort Gottes nicht mehr hört oder nicht hört überhaupt, wird das Ziel nicht erreichen. Und das kommt immer wieder vor, auch in dieser Thematik, die uns heute Abend beschäftigt, dass Menschen, die einen guten Start mit Jesus Christus gemacht haben, sich mit ihren Erfahrungen verselbstständigen und nicht mehr auf das Wort Gottes hören und deswegen am Ziel vorbeitreiben. Wer nicht mehr auf das Wort hört, treibt am Ziel vorbei und würde er noch so viele religiöse Erfahrungen machen. Und deswegen haben wir es mit einem Auftrag zu tun, dem wir uns heute Abend stellen. Wenn wir aufs Wort hören und nicht am Ziel vorbeitreiben sollen und auch nicht werden, wenn wir aufs Wort hören, dann müssen wir uns mit der Lehre des Wortes beschäftigen. Ein paar Stellen dazu, 1. Timotheus 4, 16. 1. Timotheus 4, 16. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, die Lehre sei nicht wichtig, sondern es seien nur unsere religiösen Empfindungen oder Gefühle wichtig. Aber hier heißt es in 1. Timotheus 4,16, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Halte daran fest. Wenn wir am Ziel nicht vorbeitreiben, wenn wir auf das Wort Gottes achten, dann vermittelt uns dieses Wort, wenn wir auf es hören, eine bestimmte Lehre. Und erst wenn wir auf diese Lehre des Wortes Gottes achten und ihr folgen, werden wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Und wenn wir nun auf die Lehre des Wortes Gottes achten, dann gibt uns diese Lehre einen Auftrag, nämlich alles, was uns an Erscheinungsformen auch auf dem religiösen Markt der Möglichkeiten begegnet, zu prüfen. Und dazu eine Stelle, 1. Thessalonicher Kapitel 5, 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Ich trage das jetzt mal um des Zusammenhangs wegen der Kassette hier mehr von hier vor, sonst würde ich hier lesen lassen, aber dann hört man das alles nicht auf der Kassette, deswegen lese ich das von hier aus mal. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Das heißt, wir haben einen Auftrag zum Prüfen. Und dieser Auftrag des Prüfens ist nicht etwas, das ein Mensch aus einer Kritiklust heraus tut, sondern ist ein Auftrag, der uns vom Worte Gottes mitgegeben ist, alles zu prüfen. Nicht einiges, sondern wirklich alles anhand dieses Wortes Gottes zu prüfen und der Lehre, die uns dieses Wort vermittelt. Eine andere Stelle, die das ähnlich zum Ausdruck bringt, steht im Epheserbrief, Epheser Kapitel 5, Vers 10 und 11. Da heißt es, Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Wieder dieser Auftrag zum Prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist, und was ist dem Herrn wohlgefällig, was dem biblischen Wort entspricht und was der biblischen Lehre entspricht. Und dass wir es nun mit Verführungen nicht erst heute zu tun haben, sondern schon zu der Zeit, als das Neue Testament entstand, darauf weist uns 1. Johannes Kapitel 4 hin. Im ersten Vers, 1. Johannes 4, Vers 1, ihr könnt es mit aufschlagen, da heißt es, ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist. Also Leichtgläubigkeit ist nicht von uns gefordert, sondern im Gegenteil, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt gekommen. Schon zu Johannes Zeiten. Viele falsche Propheten sind in die Welt gekommen. Und wer die Zeichen der Zeit, wie das in Matthäus Kapitel 24 ja genannt wird, beachtet, der sieht, dass wir uns heute in der letzten Zeit befinden. Und von der letzten Zeit wird gesagt, dass die Zahl der falschen Propheten und der Verführungen, besonders der frommen Verführungen, zunehmen wird, größer sein wird als zur früheren Zeit. Und nun muss ich zunächst mal zu diesem Thema etwas ganz Positives sagen. Wenn es hier heißt, von den Charismatikern nicht am Ziel vorbeitreiben. Jeder, der im biblischen Sinne Christ ist, ist ein Charismatiker im biblischen Sinne. Und deswegen kann man zu diesem Wort nur positiv stehen. Ich will sagen, woher das Wort kommt. Das Wort kommt aus dem Griechischen. Charisma heißt Gnadengabe, hängt mit dem Wort für Gnade eben Charis zusammen. Charis, die Gnade. Charisma, die Gnadengabe. Charismata, die Gnadengaben, also der Plural. Manchmal auch Geistesgaben genannt. Und ich denke, dass die Bibel von diesen Gnadengaben sehr viel sagt. Zum Beispiel Römer Kapitel 12 hat man einen ganzen Abschnitt. Wir wollen ihn nur mal kurz anschauen. Ich werde nicht weiter darauf eingehen. Römer 12 kann man sich übrigens sehr leicht merken. Römer 12 und 1. Korinther 12 sind die Hauptkapitel, wo von diesen Charismen, diesen Gnadengaben die Rede ist. Also Römer 12 ab Vers 3, da heißt es so, sage ich nun jedem unter euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, dass niemand höher von sich denken soll, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich denke, so wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele in Christus ein Leib, aber als Einzelne sind wir füreinander Glieder und haben verschiedene Gaben, Charismen, Gnadengaben, je nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand die Gabe der prophetischen Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand die Gabe des Dienens, so diene er. Ist jemand zum Lehren berufen, so lehre er. Ist jemand zum Ermahnen berufen, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Wer der Gemeinde vorsteht, der sei mit Eifer dabei. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es fröhlich. Also hier ist von Gnadengaben die Rede, prophetische Rede, dienen, lehren, ermahnen, geben, vorstehen, Barmherzigkeit üben. Gnadengaben. Wenn man das sich anschaut in 1. Korinther Kapitel 12, dann sind da auch Gaben aufgezählt. Da heißt es, ich kann nicht alles lesen jetzt, 1. Korinther 12, ab Vers 3 am Schluss, Niemand kann Jesus einen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber es ist ein Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der alles in allen wirkt. Jedem Einzelnen wird die Offenbarung des Geistes gegeben zum Nutzen aller. Dann ist davon Weisheit die Rede, Erkenntnis, Glaube, Gabe gesund zu machen, Kraft Wunder zu tun, prophetische Rede, Geister zu unterscheiden, Zungenrede auszulegen. Und dann wird es geschlossen in Vers 11 mit der Aussage, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt jedem das Seine zu, wie er will. Nicht wie wir wollen, wie er will, einem jeden das Seine nach Gottes Willen und Wohlgefallen. Nun gibt es noch eine Reihe anderer Stellen, die auch davon sprechen. Das würde jetzt sicher den Rahmen sprengen. Zum Beispiel Epheser 4 ist davon die Rede oder 1. Petrus 4, Vers 10 und auch an anderen Stellen. Nur so viel, die Bibel spricht von den Charismen. Und jeder Christ, der mit dem Heiligen Geist beschenkt ist, nämlich zum Zeitpunkt seiner Bekehrung und Wiedergeburt, denn in Epheser 1, Vers 13 und 14 wird uns ganz deutlich gesagt, ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr zum Glauben kamt. Und andere Stellen, die will ich jetzt nicht alle aufführen. Und mit diesem Empfang des Heiligen Geistes schenkt Gott seinen Leuten Gaben. Nicht immer für Lebenszeit bestimmte Gaben. Gott kann auch auf begrenzte Zeit bestimmte Gaben schenken. Er kann Gaben uns vorenthalten, er kann Gaben uns wieder nehmen, er kann uns neue Gaben schenken. Wie wir eben gelesen haben, 1. Korinther 12, er teilt einem jeden zu, wie er will, nicht wie wir wollen. Also positiv müssen wir von den Gnadengaben reden. Ich könnte weder Christ sein, noch Verkündiger des Evangeliums oder auch ganz schlicht und einfach Zeuge Jesu Christi ohne Gnadengaben, ohne die Charismen. Niemand kann dem Herrn Jesus dienen ohne die Charismen. Wir brauchen die Gaben der Gnade durch den Heiligen Geist. Aber negativ, dieser Begriff ist in der heutigen Zeit nicht mehr biblisch befrachtet, sondern dieser Begriff ist mit anderen Inhalten gefüllt worden. Deswegen kann man diesen Begriff nicht mehr unbelastet gebrauchen im biblischen Sinn. Leider, das ist sehr schade, dass es so ist. Es geht anderen Begriffen auch so, nicht nur diesem Begriff. Ich habe gerade heute ein langes Gespräch mit einer jungen Frau gehabt, die einen theologischen Kurs gerade besucht hat, von einer Theologieprofessorin hier von der Gießener Uni in einem Nachbarort. Und sie war ganz entsetzt, wie die biblischen Begriffe wie Nachfolge und andere Begriffe mit vollkommen anderem Inhalt gefüllt wurden, als sie das von der Bibel her kennt. Wie das einfach philosophisch und anders weltanschaulich gefüllt worden ist. Sie hatte das offensichtlich in dieser Weise noch nie zuvor in diesem Maße erfahren. Und deswegen ist auch dieser Begriff heute, wenn wir von den Charismen sprechen oder von den Charismatikern sprechen, kein unvorbelasteter, sondern ein stark vorbelasteter Begriff. Biblisch gesehen müsste ich mich immer als Charismatiker verstehen und verstehe das auch von der Bibel her so. Aber dieser Begriff kann so einfach nicht mehr gebraucht werden, weil vieles andere darunter verstanden wird. Und wenn wir jetzt über die charismatische Bewegung sprechen, dann will ich einen ersten Teil dieses Referates zunächst mit ein paar Vorbemerkungen beginnen. Bei der charismatischen Bewegung handelt es sich um eine Bewegung, die keine einheitliche Bewegung ist, sondern in dieser Bewegung treffen wir unwahrscheinlich viele Schattierungen an. Und darum müssen wir uns auch ein wenig bemühen, an einem solchen Abend die Breite dieser Bewegung zu sehen. Und wir müssen der jeweiligen Erscheinungsform dieser Bewegung auch gerecht werden, wenn wir eine biblische Beurteilung vornehmen. Wir kommen nicht zurecht mit Pauschalurteilen. Und ich denke, wir alle möchten nicht irgendetwas negativ beurteilen, was Gott gewirkt hat, was Gott geschenkt hat durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen mahnt uns das zu einer Vorsicht, nämlich zu der Vorsicht, uns eigene Gedanken über die Bewegungen zu machen, sondern uns die Gedanken Gottes anhand seines Wortes mitteilen zu lassen, damit uns von da Lehre und Durchblick und Beurteilung zuteil wird. Das, was ich empfinde und was ich denke in der Loslösung vom Worte Gottes, führt mich in die Irre. Und darum kann das immer nur basieren auf den Aussagen des Wortes Gottes. Und deswegen zitiere ich noch einmal 1. Johannes 4,1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Und nun der erste Hauptteil. Ich werde das alles sehr kurz machen, sonst haltet ihr das wirklich nicht durch heute Abend, glaube ich. Einen kurzen geschichtlichen Überblick über die charismatische Bewegung. 1962 brachte der deutsche evangelische Pfarrer Arnold Bittlinger nach einer Reise durch die USA die charismatische Bewegung mit nach Deutschland. Also sie ist in Deutschland eine relativ junge Bewegung. Bittlinger empfing im Kreis lutherischer Charismatiker in den Vereinigten Staaten die Geistestaufe, so sagt er es. Er begann dann hier in unserem Land in Vorträgen, in Seminaren und durch Bücher diese Gedanken zu verbreiten, die er drüben kennengelernt hatte. 1968, also 6 Jahre später, wurde Bittlinger Mitarbeiter im Lebenszentrum für die Einheit der Christen im Schloss Graheim. Heute ist Arnold Bittlinger Beauftragter für Fragen der charismatischen Gemeindeerneuerung beim Weltrat der Kirchen in Genf. Durch Wilhard Becker, das wäre ein zweiter Name, der hier wichtig ist, von den Baptisten, wurde die Ruferbewegung ins Leben gerufen. Durch ihn wurde das charismatische Gedankengut in den freikirchlichen Raum hineingebracht. Während der Olympiade in München 1972 wurde die charismatische Bewegung aktiv durch Jugend mit einer Mission. Diese Bewegung setzte sich sehr stark ein, Menschen für Christus zu gewinnen. Dadurch wurde sie in Deutschland und auch in der Schweiz sehr bekannt. Seit dieser Zeit hat der Einfluss der charismatischen Bewegung in den evangelikalen Kreisen zugenommen. 1976 wurden die theologischen Leitlinien der charismatischen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche verabschiedet. Es war wieder so ein Datum, das wichtig ist. Und bis vor wenigen Monaten, nämlich bis zur ungefähr Mitte vergangenen Jahres, war ja Pfarrer Wolfram Kopfermann aus Hamburg der Leiter dieser charismatischen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche. Er ist ja, wie die meisten wahrscheinlich von uns wissen, aus der evangelischen Kirche ausgetreten und hat eine neue Ansgar-Kirche gegründet und leitet sie. Und diese Bewegung, nämlich die charismatische Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche, hat den Rundbrief herausgebracht, charismatische Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche und innerhalb dieses Raumes manche Anhänger gewonnen. In den letzten 1 bis 2 Jahren haben besonders von sich reden gemacht die Kongresse wie Feuerkonferenz mit Reinhard Bonnke und der Kongress Evangelisation mit Zeichen und Wundern mit John Wimber. Das ist zum Beispiel solch eine Einladung zu einer Feuerkonferenz gewesen, die 87 vom 5. bis 9. August auf dem Messegelände in Frankfurt mit Reinhard Bonke stattfand. Da heißt es vorne auf der ersten Seite: Auftakt zur größten Ausgießung des Heiligen Geistes in Europa. Mit was für einem Anspruch dort aufgetreten wird. Die größte Ausgießung des Heiligen Geistes in Europa geschieht durch eine Veranstaltung von Reinhard Bonke, laut dieser Anzeige. Auf der Rückseite ist eine große Schlagzeile angebracht. Dort heißt es: Gott wird Zeichen und Wunder tun. Ein neuer Tag ist für Europa angebrochen. Hier merkt man etwas von dieser Verfügbarkeit über Zeichen und Wunder, wenn ich sie vorher ankündigen kann, dass Gott so wirken wird. All diese Bewegungen haben mancherlei Querverbindungen zur klassischen Pfingstbewegung, die Anfang dieses Jahrhunderts entstanden ist. Und auch in unserem Land sind die Geschäftsleute des vollen Evangeliums mit ihren Aktivitäten in dieser Richtung sehr bekannt geworden, nicht zu verwechseln mit der IVCG oder anderen Einrichtungen, die unter Geschäftsleuten auch arbeiten. Nun habe ich gedacht, ich würde zwischendrin das Referat einfach mal unterbrechen für 20 Minuten und würde einen Videofilm zeigen. Ich habe 4 Stück, aber ist einer vom Zeitlichen her, reicht es nur für einen. Und zwar von Reinhard Bonke, einen Videofilm, 25 Minuten. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht heute Abend. Und dann setze ich das Referat fort. Aber ich wollte hier einfach mal das bringen. Das blutgewaschene Afrika heißt dieser Videofilm. Und vielleicht machen wir diese erste Lampe aus. Ich nehme an, die blendet ein bisschen den Bildschirm. Ich möchte diese Videokassette im Augenblick nicht kommentieren, sondern nur sagen, dass sie nicht über das Werk Bonkes gedreht worden ist, sondern von ihm selbst gedreht wurde und herausgegeben worden ist. Aber ich fahre jetzt in meinem Referat fort. Wir hatten den ersten Punkt gehabt, einen kurzen geschichtlichen Überblick. Jetzt geben der zweite Punkt, besondere Merkmale der charismatischen Bewegung. Man spricht von der dritten Welle heute. Hier liegt ein Buch, das herausgegeben ist, unter anderem auch von Wimber, die dritte Welle des Heiligen Geistes, was kommt nach der Erneuerung. Man sagt, die erste Welle war die Pfingstbewegung Anfang dieses Jahrhunderts, die zweite Welle war die charismatische Bewegung oder geistliche Gemeindeerneuerung und die dritte Bewegung, das ist die Evangelisation mit Zeichen und Wundern, vor allem heute dargestellt durch Bonke und Wimber. Der wichtigste Unterschied zwischen der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung besteht darin, dass die charismatische Bewegung nicht neue Gemeinden gründen will, wie das die Pfingstbewegung getan hat, sondern dass die Leute, die jetzt von diesem Geist erfasst sind, von dem hier die Rede ist, in ihren Kirchen und in ihren Gemeinschaften die Erneuerung in diesem angesprochenen Sinn bewirken sollen. Und hieraus ergibt sich natürlich schon, dass diese Leute mit einem starken Sendungsbewusstsein, wenn sie von diesem Geist erfasst sind, über den Geist müssen wir ja noch sprechen, was das für ein Geist ist, in ihre Gemeinden hineingehen. Und weil diese Christen in ihren Gemeinden und Kirchen bleiben, deshalb ist es schwierig, auch für uns zu sagen, dass die charismatische Bewegung so oder so aussieht, weil sie sehr unterschiedliche Ausprägungen in den einzelnen Gemeinden bekommen kann, weil sie eben in ihren traditionellen Gemeinden dann versuchen, in diesem Sinne zu wirken und dann aber auch sehr unterschiedlich sein können. Wer von dieser Bewegung erfasst ist, der hat in seiner Gemeinde ein Sendungsbewusstsein, indem er möchte, dass diese Bewegung nun auch in der Gemeinde, zu der er gehört, Fuß fasst. Weil diese Leute dann sehr häufig in ihren angestammten Gemeinden auf Widerstand stoßen, bilden sie meistens kleine Gruppen, in denen sie sich dann auch treffen. Im Mittelpunkt der Lehre der charismatischen Bewegung steht das Erlebnis der sogenannten Geistestaufe, wie es dort gelehrt wird. Und die Geistestaufe wird unter Handauflegung vermittelt. Und für die extremen Gruppen, für einen Teil der Gruppen könnte ich auch sagen, ist das Zungenreden der Erweis für die erhaltene Geistestaufe. Nicht für alle, es gibt dort Unterschiede in diesen Gruppierungen, aber für einen Teil, wenn ich mal so sagen soll, auf dem rechten Spektrum, wenn man das überhaupt so formulieren kann, ist das Zungenreden das obligatorische Zeichen für die erhaltene Geistestaufe. Wer nicht in Zungen reden kann, der hat die Geistestaufe nicht empfangen. Andere wieder in dieser Bewegung sagen, das kann das Zeichen sein, das muss es aber nicht sein. Dazu kommen in den charismatischen Zusammenkünften noch die prophetischen Botschaften, die Weissagungen und die Visionen, von denen wir eben hier ja auch gehört haben. Und auch das Werk, das hier kurz eingeblendet wurde, Jugend mit einer Mission, ist durch eine Vision entstanden. So wird es jedenfalls von diesem Werk gesagt. Von manchen charismatischen Gruppen wird behauptet, dass Wiedergeborene Dämonen oder böse Geister in sich haben, viele Wiedergeborene jedenfalls. Und sehr leicht werden dann hinter allen Glaubensschwierigkeiten, die irgendwo im Leben eines Christen auftauchen können, pauschal okkulte Belastungen gesehen, die dann durch einen prophetisch begabten Menschen erkannt werden und auch in der Vollmacht Gottes beseitigt werden sollen, dass dann Dämonenaustreibungen geschehen. Und es besteht in dieser Bewegung die ganz große Gefahr, dass das prophetische Wort und das Visionäre, das man erlebt, das biblische Wort verdrängt. Und dass auch das biblische Wort keinen korrigierenden Einfluss mehr auf das prophetische Wort hat. Ich könnte da aus der eigenen Erfahrung mit diesen Gruppierungen viele Beispiele bringen, dass man dann sagt, das hat mir Gott jetzt aktuell und frisch unmittelbar eingegeben. Und was jetzt aktuell und unmittelbar und frisch mir eingegeben worden ist, das ist das Wort Gottes von heute. In einer dieser Gemeinden traten regelmäßig sonntäglich einige sogenannte Propheten auf und jeder behauptete, vom Geist Gottes geleitet zu sein und gab Botschaften, sogenannte Prophetien, weiter. Und diese Prophetien widersprachen sich in der Regel total. Aber jeder behauptete, vom Geist Gottes geleitet zu sein. Die Gemeinde zerstritt sich über diesen Behauptungen. Ein Teil neigte zu dem einen sogenannten Propheten und ein Teil neigte zu dem anderen Propheten. Und das jeden Sonntag, bis die Gemeinde gespalten war. Aber eins geschah in dieser Gemeinde, wie in vielen der Gemeinde nicht, dass man die prophetischen Botschaften anhand der Lehre des biblischen Wortes beurteilte. Und ein weiteres geschah auch nicht, dass man die prophetischen Botschaften daran maß, ob das eintritt, was der Prophet sagt. Das ist das Kennzeichen nach dem 5. Buch Mose, Kapitel 18. Einen Prophet sollst du daran erkennen, dass der Herr zu ihm geredet hat, ob auch das geschieht, was er prophetisch geweissagt hat. Und das geschieht am laufenden Band, dass Prophetien weitergegeben werden, die nicht eintreffen. Und dann darf der immer weiter seine prophetischen Reden sagen. Das war zum Beispiel im Jahre 1980 diese bekannte Geschichte mit Volkhard Spitzer in Berlin im Olympiastadion. Er hat eine Prophetie weitergegeben. Ich habe das Dokument auch hier bei mir in meiner Dokumentensammlung. Ich habe eine große Dokumentensammlung dazu, nicht nur zu 1980, sondern auch zu ganz anderen Dingen. Und es ist genau exakt nicht eingetreten, was er behauptet hat. Nur niemand hat ihm von Sockel geholt, auch in den Folgejahren nicht, und hat gesagt, du darfst prophetisch nicht mehr auftreten. Du bist ein falscher Prophet, weil nicht eintritt, was du sagst. Es hat die Weisung des Wortes Gottes keine Wirkung gehabt. Und das ist schlimm. Die charismatische Bewegung hat zu allem eine sehr starke ökumenische Ausrichtung. Daraus folgt, dass die Einheit der Christen kaum auf der Grundlage gemeinsam erarbeiteter biblischer Lehre beruht, sondern dass zur Grundlage der Gemeinschaft die gemeinsame Erfahrung gemacht wird. Du machst die Erfahrung, ich mache dieselbe Erfahrung aus einer ganz anderen Konfession, du machst die Erfahrung und du machst die Erfahrung aus der vierten Konfession und diese Erfahrung eint uns. Und lasst uns jetzt nicht über Lehre sprechen, denn die Lehre würde uns trennen. Lasst uns über Erfahrung reden und über die Erfahrung kommen wir zusammen. Und das hat zur Konsequenz, dass alles richtig und alles falsch sein kann. Es gibt überhaupt keinen gültigen Maßstab mehr, der allgemein verbindlich wäre. Philip Potter, der frühere Generalsekretär des Ökumenischen Rates, hat in einer Rede die charismatische Erneuerung folgendermaßen beschrieben, ich zitiere. Und zwar zitiere ich aus der Erneuerung in Kirche und Gesellschaft, Heft 7, Seite 26. Die charismatische Erneuerung ist ein Band zwischen den Kirchen der Reformation, der römisch-katholischen Kirche, den konservativen Evangelikalen und den Orthodoxen. Sie ermöglicht einen Dialog der Kulturen untereinander. Die ökumenische Bewegung ist in sich selbst eine charismatische Gemeindeerneuerung. Die charismatische Erneuerung kann dem Weltrat der Kirchen helfen zu seinem Ziel, Doppelpunkt, Einheit des Volkes Gottes und Einheit aller Menschen auf der Welt. Und die Bewegungen gehen ja mittlerweile hinein in die Weltreligionen, dass man diese gemeinsamen Erfahrungen auch im Hinduismus feststellt und im Islam und dass man jetzt schon beginnt, auf Weltebene innerhalb der Weltreligionen aufgrund gemeinsamer Erfahrungen die Einheit zu suchen und das nicht mehr anhand der Lehre des Wortes Gottes überprüft. Die charismatische Bewegung ist in gewisser Weise zu dem lebendigen Kern der ökumenischen Bewegung geworden. Deshalb zum Beispiel ist auch Jugend mit einer Mission bewusst ökumenisch ausgerichtet. Bei dieser ökumenischen Ausrichtung kann man über Bekehrung, über Wiedergeburt, über Heiligung, aber niemals über Gemeinde sprechen. Man hat ein völlig unterschiedliches Gemeindeverständnis und man bleibt in dem, was man miteinander bespricht, an der Peripherie, aber geht nicht auf das Zentrum des Wortes Gottes, weil das nämlich wieder lehrmäßige Differenzen verursachen würde. Und deswegen klammert man die Lehre an entscheidenden Punkten aus. Hier lässt man einem unbiblischen Pluralismus Tor und Tür offen. An dieser Stelle möchte ich einige Zitate bringen aus der charismatischen Bewegung und speziell den Heilungsdienst aufgreifen, von dem wir hier einiges auf der Videokassette auch gesehen haben. John Wimber, der ja zwei Kongresse in Frankfurt mittlerweile schon veranstaltet hat, Kongresse, in denen Zeichen und Wunder und auch die Gabe der Krankenheilung unter Auflegung der Hände vermittelt worden ist, jedenfalls wie es behauptet wird, das ist das, was wir hier im Film auch gesehen haben und das entspricht schon nicht dem biblischen Zeugnis, dass man jetzt per Handauflegung einer großen Schar die Gabe der Krankenheilung geben kann, sondern wie der Herr will, einzelnen, dem einen so und dem anderen so, und nicht in einer großen Versammlung lege ich dem anderen die Hände auf und du kriegst die Gabe der Krankenheilung. Das habe ich selbst auf der Feuerkonferenz in Frankfurt erlebt, wie man der ganzen Versammlung versucht hat, so die Gabe der Krankenheilung zu vermitteln, dass alle nun Krankenheiler werden, 10.000 Leute. Manche sahen 14.000 seien da gewesen, ich habe es nicht gezählt. Aber wie ist John Wimber zum Beispiel zu dieser Gabe gekommen? Gabe, wie es dort gesagt wird. Er war sehr kritisch, seine Frau war vor ihm bei der charismatischen Bewegung angekommen. Und dann zitiere ich hier aus seinem Buch Die dritte Welle, bevor er so weit war, wie seine Frau nämlich, die Ansichten seiner Frau zu teilen, wollte seine Frau wissen, ob er, nämlich ihr Mann, John, die Gabe der Heilung habe. Eines Nachts, während er schlief, nicht andere haben das geschrieben, er selber berichtet das, Zitat, kann die Quelle nachher angeben, während er schlief, nahm sie, also seine Frau, seine Hand, legte sie auf ihre rheumatische Schulter und betete, okay, Herr, nun tue es. Eine Woge von Hitze strömte plötzlich in ihre Schulter und John Wimber wachte auf, seine eigene Hand heiß und pulsierend. Diese Symptome sind im finstersten Heidentum zu finden, und zwar in den medialen Berührungskontakten im Heidentum. Ist das eine übliche Methode zu heilen, die wir hier vorfinden, dass im Schlaf solche Dinge geschehen. In der Heiligen Schrift finden wir solche Dinge nicht, dass im Schlaf geheilt wird. Aber bei John Wimber finden wir es immer wieder. Und so wird der Wille des Heilers, in diesem Fall in Anführungsstrichen zu setzen, zweifelsfrei umgangen im Schlaf. Und der Schlafende wird zu einem Medium einer Heilungskraft benutzt. Ohne seinen Willen, ohne sein Einverständnis. Und erst wenn er erwacht, stellt er fest, was mit ihm geschehen ist und was man mit ihm gemacht hat. Und solche Hitzeempfindungen sind bekannte Begleiterscheinungen von Geistheilern und Geistheilungen. Ich habe hier eine ganze Reihe Quellen, die davon Zeugnis geben, wie das genau im Heidentum geschieht. Im Busch, im Urwald geschieht genau dasselbe an dieser Stelle, was hier passiert ist. Wie vielleicht der Heilungsauftrag wieder entdeckt wurde von verschiedenen Christen, das will ich einmal versuchen, an einem anderen Beispiel deutlich zu machen, an einem Engländer namens Paddy. Der hat gesagt, dass er eine Gabe zur Heilung und zum Heilungsauftrag entdeckt hat. Und bei ihm kann man einen spiritistischen Einfluss ganz deutlich sehen. Offen gibt er zu, ein Pfarrer aus England, der in der charismatischen Bewegung tätig ist, Cameron Paddy heißt er, dass er 1942 zu einem Medium ging und die Gabe der Heilung empfangen habe. Und ich zitiere, allmählich erschienen sich nämlich die Gesichtszüge der Frau, der die Hand aufgelegt hat, zu wandeln und ein östliches Aussehen anzunehmen. Sie befand sich im Trancezustand. Wir hatten das Gefühl, in der Gegenwart eines Engels zu sein, gewiss nicht in der eines Teufels. Sie legte meiner Frau die Hände auf und die spiritualistischen Medien heilten im Namen und in der Kraft vertrauter Geister, die nicht unbedingt böse, aber körperlose Geister waren. Und seinen Berufungsauftrag zur Heilung, wie er das schreibt, spielte sich folgendermaßen ab. Er sagt es so, ich zitiere, ich sagte zu Gott, Vater, ich bin noch immer im Dunkeln. Wie kann ich da meinen Mitbrüdern den Heilungsauftrag recht weitergeben? Wenn ich mein Schlafzimmer betrete, werde ich die Bibel öffnen. Bitte lass die ersten Worte, die ich dort sehe, eine Botschaft sein, die mir Weisung gibt. Ich zeigte mit dem Finger auf einen Vers und wollte ihn gerade lesen, als sich drei Seiten von selbst einzeln umblätterten, eine nach der anderen, als ob sie von einer unsichtbaren Hand bewegt worden wären. Und so, sagt er, habe ich meinen Heilungsauftrag empfangen und die Möglichkeit, die Heilung an andere weiterzugeben. Ich habe hier noch eine Fülle Zitate, auch von anderen, John Wimber zum Beispiel, der uns vielleicht jetzt ein bisschen geläufiger auch ist, der nimmt eine ganz positive Stellung ein zur Maria und den Heilungen über die Maria und über Lourdes in Frankreich. Und er sagt, das sei von Gott, dieses Zeichen von Lourdes. Das ist ein zeichenhaftes Wunderhandeln Gottes, das dort geschieht. zu diesen schrecklichen Dingen der katholischen Kirche, die schon viele Leute an dieser Stelle in die Irre geleitet haben und in Abhängigkeiten, sagt John Wimber sein ganz klares, eindeutiges Ja. Er selber sagt, manchmal bekomme ich Schmerzen in verschiedenen Teilen meines Körpers. Das zeigt mir an, welche Krankheiten Gott bei anderen heilen will. Hier gibt es keine biblische Parallele. Dass einer, der im Namen Gottes geheilt hätte, die Schmerzen an seinen Körperteilen empfunden hätte. Merkwürdig, was hier geschieht. Und dann heißt es etwas später, in der dritten Welle des Heiligen Geistes, die Frau, seine Frau Carol berichtet, so ging John im Zimmer umher und betete für uns. Von seinen Händen strömte eine unglaubliche Kraft. Wenn er die Menschen berührte, fielen diese einfach um. Für John war es, als ob aus seinen Händen eine geistliche Kraft strömte, ähnlich wie Elektrizität. Es war das erste Mal, dass John tatsächlich fühlte, wie Kraft von ihm ausging. Und die Frage ist, ob man das als Heiligen Geist ausgeben darf, wenn man das biblische Zeugnis vor Augen hat. Die biblischen Zeugen, die geheilt haben, haben nie die Selbstkontrolle über sich verloren, sondern das war ein typisches Zeichen biblischer Heilung, dass der Heiler immer in der Selbstkontrolle sich befand. Bei John Wimber ist das anders. Ich zitiere ihn selber, nicht was andere über ihn geschrieben haben, sondern was er selber von sich sagt. John ging zum Kühlschrank, weil er ein Glas Milch trinken wollte. Während er sich die Milch einschenkte, sagte er, ich glaube, wenn man das Wort Gottes lehrt, dann wird der Heilige Geist, und jetzt konnte er den Satz nicht vollenden, seine Frau schreibt, John konnte seine Gedanken nicht mehr ausführen, als er der Heilige Geist sagte, sackten ihm plötzlich die Beine weg, und er konnte sich gerade noch an der Theke festhalten. Die Milch spritzte überall herum. Er schaute überrascht und lachend zu mir hoch und sagte, ich glaube, wir werden noch einiges erleben, Carol Kay. Und die Frage ist, ob der Heilige Geist solchen Schabernack mit seinen Kindern treibt. Und wenn man erst liest, wie John Wimber die Gabe der Heilung vermittelt, dann ist man erschrocken, was dort alles geschieht. Ein anderer, den ich auch jetzt hier in diesem Papier habe und einige Zitate von ihm, ist der Dr. Jonggi Jo von der größten Kirche der Welt aus Seoul in Südkorea. 700.000 Mitglieder mindestens, wird gesagt, und das kann auch gut sein. Jonggi Jo hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, Die vierte Dimension. In dieser vierten Dimension berichtet er davon, dass er oft auf Weltreisen ist. Mindestens ein halbes Jahr ist er in anderen Kontinenten. Aber die Gemeindearbeit muss weitergehen. Und er sagt, über die vierte Dimension mache ich von irgendwelchen Erdteilen Ausflüge zurück in meine Büros. Und dann korrespondiere ich über diese vierte Dimension in meinem Büro mit meinen Sekretärinnen und gebe ihnen Anweisungen, was sie zu machen haben. Sie stellen ihre Fragen an mich, ich beantworte sie ihnen und der Betrieb, ich kann so oft in der Welt sein, wie ich will, der Betrieb geht weiter. Im Augenblick stelle ich gerade eine Untersuchung an, in seinem Buch Lebendige Hauskreiszellen, das ich vor einiger Zeit las, hat er berichtet, dass eine seiner Missionarinnen nach Japan gegangen ist, um dort zu missionieren. Und was nie einem Missionar in Japan gelungen sein soll, so berichtet er, das sei dieser von seiner Gemeinde ausgesandten Missionarin gelungen. Sie habe innerhalb eines Jahres 500 bekehrte Leute gehabt, die sich versammelten. Ich habe diese Seiten dieses Buches kopiert, an unseren Bruder Dr. Hornemann nach Japan geschickt, mit der Bitte, die ganze Geschichte in Tokio zu untersuchen. Er hat mir schon den ersten Bericht gegeben, dass das absolut nicht stimme. Er hat es aber jetzt an einen Experten gegeben, der mir das ganz genau noch berichten soll, was da dran oder was da nicht dran ist. Jetzt möchte ich an dieser Stelle mein Referat nochmal unterbrechen und einige persönliche Erfahrungen noch weitergeben. Auf der Feuerkonferenz mit Reinhard Bonnke in Frankfurt habe ich schlimme Dinge erfahren. Und zwar, was Heilung betrifft. Ich habe unmittelbar über der Bühne gesessen und alles aus unmittelbarer Nähe gesehen. Es wurde gelehrt von Reinhard Bonnke selbst, wer richtig glaubt, wird gesund. Und wenn du krank bleibst, glaubst du nicht richtig. Und dann wurden dort Kranke geheilt, wie man sagte. Krücken flogen rum, andere Dinge. Leute wurden nicht gesund. Eine junge Frau stand dort unmittelbar, um die sich Bonnke etwa 2 bis 3 Minuten gekümmert hat. Wie gesagt, wurde durch den Lautsprecher an Kinderlähmung erkrankt gewesen und nun gelähmt seit vielen Jahren. Und sie wurde nicht geheilt. Die Frau hat herzzerreißend geweint. Und dann ging diese Frau nach Hause in diesem Bewusstsein, du bist nicht gesund geworden, weil du nicht richtig glaubst. Das ist falsche Lehre und ein Verbrechen an kranken Menschen. Das darf man nicht sparsamer sagen. Das ist wirklich unbiblische Lehre. Es gibt Krankenheilung, davon werde ich gleich noch was sagen. Und dazu muss man ein ganz positives Verhältnis von der Bibel haben. Aber so geht es nicht. Da kamen Leute rein und die habe ich unmittelbar gesehen, mehrere nebeneinander auf Krankenhausbetten waren die reingeschoben worden. Und die hörten die Botschaft, wenn du richtig glaubst, wirst du gesund. Wenn du nicht gesund wirst, glaubst du nicht richtig. Und die Leute haben nicht einen Finger gerührt. Das waren scheinbar Gelähmte oder was. Ich konnte ja nicht mit ihnen reden. Jedenfalls, die weiße Decke war über sie gepackt. Niemand hat sich drum gekümmert. Die Leute, ein Rummel ist gemacht worden mit Krankenheilungen. Die Leute sind alle so wieder rausgefahren worden, wie sie reingekommen sind. Nein, so sind sie nicht wieder rausgefahren worden. Sondern kaputt gemacht sind sie rausgefahren worden. Die waren nicht nur krank anschließend, sondern die mussten jetzt auch mit der Hypothek leben, du glaubst nicht richtig, sonst wärst du nämlich gesund geworden. Und hier ist so viel falsche Lehre verbreitet, dass ich das nicht unengagiert sagen kann. Ich weiß sehr wohl, in dieser Bewegung zu differenzieren zwischen dem, was richtig und falsch ist, und wehre mich, Pauschalurteile zu fällen, aber das war schlimm. Das, was ich dort erlebt habe, nachher Bert, das, was ich dort erlebt habe, am Anfang schon, eine Dreiviertelstunde Kollektenrede. Ich habe schon in meinem Leben viele Versammlungen in allen möglichen Denominationen gesehen, aber das habe ich nur dort gesehen. Noch an keiner anderen Stelle. Da wurde zuerst bekannt gegeben, der Kongress lief schon 3 Tage, der Heilige Geist würde so machtvoll wirken, das könne man nicht in Worte fassen. Und dann kam eine Dreiviertelstunde von einem Amerikaner, eine Kollektenrede, sowas, also das übersteigt alles Denken, alle Vorstellung, wie so penetrant auf dem Portemonnaie rumgetreten werden kann. Ich habe mich nur gefragt, wenn der Heilige Geist hier gewirkt hat, dass dann nötig ist, 3 Viertelstunde Kollektenrede zu halten und damit 10 Liter Wasser in Eimern einzusammeln, das ist kein Witz. Die sind durch die Reihen gereicht worden. Und wenn der Geist wirkt, glaube ich, habe ich das nicht nötig. Dann will ich das vielleicht verlassen. Ich habe eine ganze Dokumentation zusammengestellt. Und zwar über Heilung. Ich bin dem mal nachgegangen. Ich habe mir gesagt, jetzt wollen wir mal wirklich sehen, was dran ist. In der Zeitschrift Charisma vom Jesushaus in Düsseldorf, eine junge Frau, der einen Hälfte des Bildes mit Krücken, auf der anderen Hälfte des Bildes ohne Krücken, vom Juni, Juli 88, da heißt es hier Claudia Sint, hier links während des Frankfurter Kirchentages mit ihren Krücken und rechts nach ihrer Heilung April 88 bei Reinhard Bonnke. Und das Jesushaus hat diesen Bericht veröffentlicht. Und dann heißt es hier in diesem Bericht, diese Heilung sei ärztlich attestiert. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt gehst du dem mal nach, was da dran ist. Und jetzt habe ich mittlerweile eine ganze Akte. Das ist die ganze Akte schon. Da sind x Papiere drin. Ich habe diese
Redaktion angeschrieben von der Zeitschrift Charisma und habe gesagt, ich habe interessiert diesen Bericht, diesen Heilungsbericht gelesen. Ich bitte um die Anschrift von Claudia Sins. Um Claudia Sins, die nun eine attestierte Heilung hat, von Ärzten attestierte Heilung, persönlich fragen zu dürfen. Einige Fragen zu stellen, was ich nicht verstanden habe in diesem Bericht. Dann schrieb mir die Redaktion zurück, kann man alles hier als Kopie sehen. Ich will das jetzt ein wenig kürzer machen. Ich habe alle Kopien hier drin. Wer sich interessiert, kann das mal durchgehen, muss nur in der Reihenfolge bleiben, nicht durcheinander bringen. Sie hätten die Anschrift nicht. Ich könne diese Anschrift von der Claudia Sins bei Christus für alle Nationen, also dem Zentralbüro von Reinhard Bonnke in Frankfurt, erfahren. Ich habe dorthin geschrieben und bekam die Anschrift mitgeteilt, eine Anschrift aus Essen, und habe an diese Claudia Sins, an die mir nun zugekommene Anschrift, einen Brief geschrieben. Und habe den Brief geschrieben, dass ich mich freue, wenn Gott Wunder tut, wenn Gott heilt, dass ich aber zu ihrem Bericht drei Fragen hätte. Und diese drei Fragen würden mich sehr brennend interessieren. Sie möchte bitte so freundlich sein, mir auf diese drei Fragen zu antworten. Der Brief kam nicht zurück, aber eine Antwort kam nicht. Geschrieben habe ich das erste Mal im Juli vergangenen Jahres. 2 Monate später habe ich erneut geschrieben, keine Antwort. Wieder 2 Monate später, im November, habe ich das dritte Mal geschrieben, keine Antwort, aber der Brief kam auch nicht zurück. Dann habe ich die Redaktion der Zeitschrift Charisma aufs Neue angeschrieben und habe gesagt, das ist meine Erfahrung. Was ist nun mit der Heilung? Hat sie stattgefunden, hat sie nicht stattgefunden? Ihr habt sie doch berichtet und habt gesagt, ärztlich attestiert. Keine Antwort von der Redaktion. Dann habe ich an das Zentralbüro von Reinhard Bonnke nach Frankfurt geschrieben und habe gesagt, Sie haben mir die Anschrift mitgeteilt und ich kriege keinerlei Antwort. Und was habe ich von solchen Heilungen zu halten? Ihr gebt jeweils Hunderte von Menschen auf diesen Kongressen als geheilt aus und ich zweifle nicht an Heilungen, weil ich selbst Heilungen erlebe, wenn wir nach Jakobus 5 über Kranken beten. Was ist mit diesen Heilungen? Und dann habe ich einen sehr aufschlussreichen Brief bekommen, als Antwort vom persönlichen Referenten, nämlich von Pastor Zilbig. Und das ist sehr interessant, wenn man diesen Brief liest. Der sagt, wir haben versucht, unser Versprechen mit belegten Heilungszeugnissen zu erfüllen. Nämlich sie hatten versprochen, solche Heilungszeugnisse fortlaufend in ihrer Zeitschrift, die ich auch beziehe, zu veröffentlichen. Und nachdem ein ganzes Jahr lang kein Heilungsbericht erschienen ist und sie ihr Versprechen nicht eingelöst haben, habe ich sie angefragt, wie das denn nun sei, wann sie gedächten, ihr Versprechen einzulösen. Nur mal so und so viel hätten sie das versprochen. Und das ist die Antwort darauf. Er schreibt, wir haben versucht, unser Versprechen mit belegten Heilungszeugnissen zu erfüllen und stellen fest, es ist nicht so einfach. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einige sind, die Personen, die auf der Kanzel eine Heilung bezeugen, sind schnell wieder in der großen Menschenmenge verschwunden. Das ist die erste Begründung, warum sie keine veröffentlichen. Geben aber laufend die Heilungen aus. Sie sind geheilt. Dann, manche haben Scheu, ihre Privatsphäre an die Öffentlichkeit zu bringen. Geschieht aber laufend in den Versammlungen, dass es dort gesagt wird. Ärzte sind nicht immer bereit, eine göttliche Heilung anzuerkennen. Es erfordert einen hohen Personal- und Zeitaufwand, um diesen Dingen im Einzelnen nachzugehen. Beides ist schwierig, weil unser Auftrag die Verkündigung ist. Und so weiter. Da hat es mich natürlich gepackt. Wenn man die Kassetten sieht, und ich habe 4 Kassetten von dem Werk selbst, das sind bestenfalls 10% Verkündigung, auch in den Veranstaltungen, und 90% Heilung und Rummel um Heilung. Und wenn man der Heilung nachgeht, ist plötzlich der Auftrag die Verkündigung. Und dann habe ich denen einen langen Brief geschrieben. Einen langen Brief, den man auch als Kopie hier lesen kann. Und dann habe ich gefragt, wie sie das denn hielten mit der Wahrheit. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und wenn ich jetzt hier ständig ins Leere greife, wo man hinpackt, dann haben sie mir ein Video geschickt, das heißt ein Prospekt von einem Video geschickt von einer gelähmten Frau aus Schottland, die geheilt worden sein soll. Da habe ich ihnen zurückgeschrieben, mich interessiert nicht Schottland, mich interessiert Deutschland. Ihr habt Hunderte und Aberhunderte ausgegeben, die seien geheilt worden von schwersten Erkrankungen. Nennt mir eine Person in Deutschland, die geheilt ist. Bitte eine. Ich habe keine Antwort bekommen, bis ich dann 6 Wochen später jetzt wieder geschrieben habe. Und der Brief ist gerade gestern gekommen. Und da schreibt er mir, und das ist auch wieder sehr aufschlussreich, diese erneuten Zeilen, habe meine alte Kopie von meinem Brief dann beigeschickt, auf den ich keine Antwort bekommen habe. Sie hätten viel Post gehabt und so weiter. Und es sei schwierig, die angeschnittenen Fragen zu beantworten und man müsste sich längere Zeit erst damit beschäftigen und sonst könne man auf die Nachfragen nach Heilung doch nicht antworten. Aber sie wollten, dass meine Anfragen zu Gesprächen im Mitarbeiterkreis demnächst waren. Hatte mir zwar schon mal geschrieben. Und an der Stelle muss ich sagen, ich habe noch nie so viel Unwahrhaftigkeit erlebt wie an diesen Stellen. Dass Dinge in die Welt gesetzt werden, die behauptet werden, hier geschehen Heilungen, wo absolut keine sind. Ich glaube an Heilungen. Ich habe selbst einige Heilungen erlebt. Aber so geht es nicht. Und das habe ich Ihnen jetzt auch geschrieben. Und nun bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Ich sehe auch einen gewissen Auftrag, Ihnen zu sagen, wo ich meine, dass es nicht biblisch zugeht. Dann habe ich hier, um von persönlichen Erfahrungen etwas zu berichten, ein Protokoll. Ich habe ein Interview gemacht mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Günter Oppermann, dem Leiter von Projektion J. Und Projektion J hat den Wimberg-Kongress oder mittlerweile beide Wimberg-Kongresse vorbereitet, verantwortlich durchgeführt. Und was ich in diesem Interview festgestellt und dann auch schriftlich niedergeschrieben habe und festgehalten habe, das hat mich total erschüttert. Günter Oppermann führt jeden Sonntagabend um 18 Uhr charismatische Gottesdienste durch. Ich war selbst auch schon da, haben wir das angeschaut. Aber was mir dieser Mitarbeiter gesagt hat, das hat mich total umgeworfen. Er sagt, jeden Sonntagabend haben wir die Leute zur Heilung am Schluss der Versammlung nach vorn gerufen. Und dann haben wir unter Handauflegung über ihnen gebetet und haben ihnen die Heilung zugesagt und bekannt gegeben, diese Leute sind geheilt. Und am nächsten Sonntag standen dieselben Leute wieder vorn mit denselben Krankheiten. Und dann ging dieselbe Sache von vorn los. Und am dritten Sonntag wieder und am vierten wieder und am fünften wieder. Und die ganzen Monate, die ich dabei gewesen bin, Sonntag für Sonntag, dieselben Leute standen vorn mit denselben Krankheiten, wurden als geheilt ausgegeben. Nächsten Sonntag waren sie wieder da. Und er sagt, nach ein paar Monaten, als mir das zu bunt wurde, da habe ich zu Günter Oppermann gesagt, was ist denn eigentlich hier los? Was machen wir denn eigentlich hier? Wir sagen jeden Sonntag dem Publikum, die Leute sind geheilt. Und jeden Sonntag stehen dieselben Leute wieder vorn mit denselben Krankheiten. Und dann hat mich hat's fast umgehauen. Ich habe mir das notiert, ich wollte es fast nicht glauben. Ich habe mich nochmal zurückversichert, ob das wirklich so ist. Günter Oppermann sagt, er hat mir gesagt, lass doch, wir leben gut davon. Und das ist erschütternd. Und dann hat er noch eine zweite Sache, die hat mich auch fast, also es tut mir wirklich weh, das sagen zu müssen, dass so etwas im Namen Jesu Christi und im Namen des Heiligen Geistes geschieht. Der Mitarbeiter sagte mir, nach einigen Wochen, indem ich dort in dieser Mitarbeiterschaft war und mich an diesem Heilungsdienst und an dem Seelsorgedienst am Schluss der Versammlungen beteiligt habe, hat man mich in einer vorbereitenden Mitarbeiterstunde hart kritisiert. Und zwar hat man gesagt, du hast keine Vollmacht. Und dann habe ich gefragt, warum habe ich keine Vollmacht? Ja, bei dir fallen die Leute nicht nach hinten um, wenn du denen die Hände auflegst. Phänomen vorhin im Film, nicht wahr? In Scharen sind die ja so nach hinten umgefallen. Interessant. In der Bibel fallen die Leute aus Ehrfurcht vor Gott immer auf ihr Angesicht. Nach hinten fallen sie nicht um, sondern nach vorn, auf ihr Angesicht in Demut. Ich will das nicht zu hoch bewerten, nach vorn oder hinten. Ich will es nur mal so zwischen einstreuen. Und dann hat dieser Mitarbeiter gesagt, ich will euch sagen, warum bei mir die Menschen unter Handauflegung nicht nach hinten umfallen. Lasst uns einen Versuch machen. Ab nächsten Sonntag fallen die alle bei mir um nach hinten. Aber unter einer Bedingung. Günter Oppermann darf mir die Leute nicht zuteilen. Der Leiter hat die immer zugeteilt, wenn die in den Gängen nach vorne kamen, dann hat er die so auf die Mitarbeiter verteilt. Und er sagt, lasst mich die Leute mir selber zuteilen. Und ihr werdet sehen, ab nächsten Sonntag fallen die Leute alle um. Im Sprachgebrauch der Mitarbeiter, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich hatte es nie zuvor gehört, sagt er, bei uns hat das im Mitarbeiterkreis immer geheißen, wir haben die Leute auf die Bretter gelegt. Ich fand das auch schon ganz schlimm. Von solchen Dingen, mit einem solchen Sprachgebrauch, muss ich sagen, also das wäre mir alles, wenn mir das schon heilig wäre, würde ich solche Reden nicht führen über solche Dinge. Und er sagt, ich sah das den Leuten an, wenn die den Gang kamen, wer in der Erwartungshaltung schon kam, hier fällt man um, wenn einem die Hände aufgelegt werden, oder wer psychisch so labil war, das konnte man den Leuten ansehen. Und die habe ich mir rausgeholt und von Stund an sind sie alle umgefallen. Schlimm. In Stuttgart ist Folgendes kürzlich passiert. In einer charismatischen Gemeinde, interessanterweise auch in der Talstraße, in den Talstraßen gibt es manches, in Hamburg auch, Friedhold Vogel, der Evangelist, hat es jetzt als Erfahrung aus Stuttgart mir erzählt. Es kommt der Prediger einer solchen Gemeinde von einem charismatischen Kongress nach Hause, ich glaube aus England ist es, in England ist er wohl gewesen. Und er kommt zum ersten Mal in den Gottesdienst seiner Gemeinde und die Leute sitzen schon in der Gemeinde und er geht von hinten den Gang durch und reihenweise, obwohl die auf den Stühlen sitzen, fallen die alle zu Boden in den Reihen. Wie ein Schneefluch. Rechts und links alles eine breite Schneise durch den Raum vor lauter und die Leute hätten gesagt, solch eine Heiligkeit einem Menschen hätten sie noch nicht gesehen und sind alle zu Boden gefallen. Ich sage das nicht, ich kämpfe richtig in mir, weil hier sind Mächtigkeiten am Werk und weil ich merke, dass einerseits auch Leute dort zum Glauben kommen und mit einer Liebe zu Jesus erfüllt werden und das ist nicht bestreitbar, dass es das gibt. Ich kenne solche Leute und andererseits so viel Verführung mit dabei ist, ist es ein ganz schwieriges Unterfangen, darüber zu sprechen. Wenn man schwarz-weiß malen könnte, wäre das ganz einfach. Und auch die Verführung wäre nicht so groß, aber das kann man eben nicht. Ein letztes Beispiel vielleicht, eine Erfahrung. Sonntag vor 8 Tagen war ich in Winterthur in der Schweiz. Ich war schon am Samstag da, zu dem Bundesbrüdertag, hatte dort 2 Referate und am Sonntagmorgen in der Gemeinde in Winterthur. Und ich habe auch ein Thema im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gehabt. Und nachher, nach dem Gottesdienst, kommt zuerst eine Dame zu mir, hatte eine bestimmte Frage, dann gesellt sich ein Herr dazu, stellt sich raus, es war ein Ehepaar, ein Arzt-Ehepaar. Er ist ein ganz bekannter Internist, habe ich dann rausbekommen, von Winterthur. Und er arbeitet oft in der IVCG mit. Und er ist eigentlich diesen Dingen gegenüber sehr offen und auch, wie soll ich sagen, in einem guten Sinne würde ich mal sagen, soweit es vertretbar ist, tolerant. So habe ich das in dem Gespräch gemerkt. Aber dann erzählte er mir Folgendes, dass er in seiner Praxis, in seiner internistischen Praxis, viele Leute aus den Pfingstgemeinden hat, die in der Schweiz stärker vertreten sind als in Deutschland. Und er sagt, ein Problem habe ich sehr häufig bei diesen Leuten. Die sind psychisch kaputt. Und zwar aus folgendem Grund. Mir haben viele schon gesagt, obwohl dieser Mann den Leuten wirklich sehr aufgeschlossen gegenübersteht, aber diese Eindeutigkeit hat mich unwahrscheinlich verwundert. Er sagt, die Leute erzählen mir, in unseren Kreisen muss man, wenn man als geistgetauft gelten will, in Zungen reden können. Und das hat man zum Teil mit uns x-mal geübt. 600, 700 Mal. Ich sage nicht, dass es nur so geschieht, damit wir schon gleich sehen, dass ich auch differenziere. Und die Leute sitzen bei mir und sagen, wir versuchen das und tun das und haben die Gabe nicht. Und wir sind in einem solchen inneren Konflikt, so tun zu müssen, als wären wir geistgetauft und müssen in Zungen reden und die Leute werden psychisch derartig kaputt gemacht, dass sie an dieser Stelle irgendwo nicht mehr aus nach einwässern. Ich sage nicht, damit wir uns nicht missverstehen, dass es in allen Kreisen geschieht, aber in einer ganzen Reihe charismatischer Kreise und Bewegungen geschieht es so. Und nun lasst mich zum Schluss kommen, damit ich nicht doch noch zu lang werde. Ich danke euch schon für eure Geduld. Ich habe mein Referat eigentlich unterbrochen mit diesen persönlichen Erfahrungen und ich könnte noch viele hinzufügen. Lasst mich eine Stellungnahme abgeben zur charismatischen Bewegung. Ich denke, dass diese Bewegung deshalb eine gefährliche Bewegung ist, weil sie sich sehr gut vorgegebenen Situationen anpasst und oftmals erst nach und nach ihr wahres Gesicht zeigt. Dafür könnte ich auch Beispiele bringen. Oft erliegt die charismatische Bewegung der Gefahr, das Wort Gottes aus dem Mittelpunkt zu verdrängen und Erlebnisse und Erfahrungen an die Stelle der Bibel zu setzen. Ich habe gesagt oft, ich habe nicht gesagt immer. Es werden bestimmte Dinge aus dem Wort Gottes ernst genommen, aber nicht die Bibel als Ganzes. Zum Beispiel, dass der Herr austeilt die Gaben, wie er will, und nicht, dass bestimmte Gaben alle Christen haben müssen. Oft wird das Zungenreden auch unbiblisch praktiziert und die Erfahrung der Geistestaufe verbunden mit der Gabe des Zungenredens steht in manchen Bewegungen im Mittelpunkt. Ich bin in eine solche Gruppierung gekommen. Die erste Frage, die man mir stellte, war nicht, ob ich bekehrt bin, sondern ob ich in Zungen reden könne. Das war die allererste Frage, die mir als Gast gestellt wurde. Das war eigentlich eine erschütternde Erfahrung für mich. Ich weiß, dass es nicht alle Kreise so machen und wehre mich auch gegen Pauschalurteile. Die Lehre der Geistestaufe, aber in Form eines zweiten Segens nach der Bekehrung und der Wiedergeburt, ist unbiblisch. Absolut unbiblisch. Und dafür stehe ich auch ein. Und dafür bin ich gern bereit, den Beweis anzutreten, bis zum Erweis des Gegenteils. Nach biblischer Lehre wird der Heilige Geist bei der Bekehrung empfangen und nun gilt es, voll Geistes zu werden im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. In der charismatischen Bewegung wird oft in unbiblischer Weise die Erfüllung mit dem Heiligen Geist vom Zungenreden können her beurteilt. Man argumentiert etwa so, weil der andere in Zungen spricht, muss er den Heiligen Geist haben und demzufolge mein Bruder sein. Diese Argumentation ist völlig falsch, weil auch der Teufel die Gabe der Zungenrede geben kann. Alle Hochreligionen dieser Welt, auch alle heidnischen Götterkulte kennen das Zungenreden. Das ist keine typisch biblische Gabe oder christliche Gabe allein, Gabe des Geistes. Die gibt es auch in anderen Bereichen. Immer wieder wird es auch erfahren. Leider muss man immer wieder vor Ort erleben, wie Charismatiker überheblich über andere Christen und Gemeinden denken und urteilen und den Bacillus der Spaltung in die Kreise der Gläubigen hineintragen. Und das will ich auch sofort dazu sagen, auch mir ein brennendes Anliegen, mich nicht über diese Leute zu erheben, sondern ihnen zu dienen. Und ich schreibe nicht zuletzt diesen Leuten und führe diesen Schriftwechsel auch deswegen, um auch ihnen einen Dienst zu tun. Deswegen habe ich unter anderem auch diese Dokumentation zusammengestellt, weil ich meine, dass es viele Brüder und Schwestern darunter gibt, denen wir dienen müssen. Und zum Schluss Schutz vor einer unguten charismatischen Bewegung. Ich glaube, dass es auch gute Teile darin gibt. Ich denke, dass wir als Gemeinden und als einzelne Glieder am Leibe Christi, wenn wir Christen sind, in der ganzen Bibel und dem ganzen Wort Gottes gegründet sein müssen. Und zwar, wir müssen Bibelchristen sein. Das ist das Allererste. Wir müssen unsere Bibel studieren, unsere Bibel kennen. Mehr und mehr. Unser Glaube darf nicht primär eine Erfahrungs-, sondern muss vielmehr ein wortgegründeter Glaube sein. Das wäre das Erste. Das Zweite, was uns vor Irrgeistern bewahren kann, die lebendige Beziehung zu Christus und die Freude am Herrn muss in unseren Gemeinden und in unserem Leben sichtbar werden. Und da haben wir viel zu tun und viel zu lernen. Lebendiges Christsein zu leben, persönlich und als Gemeinde, eine große Aufgabe, die vor uns steht. Und hier stellen sich wichtige Fragen nach der Echtheit unseres eigenen Glaubens und nach der Intensität unserer und meiner Liebe zu Jesus Christus. Ich kann nicht in der Abwehr bleiben, sondern ich muss in der Hinkehr sein, meiner Hinkehr zu Gott und zu seinem Wort. Ich muss das Ganze positiv wenden. Und drittens, die biblischen Aussagen zum Thema Heiliger Geist und Gaben des Geistes dürfen nicht unter den Tisch fallen, sondern biblische Unterweisung über die Charismen, die Entdeckung dieser Gaben und den Einsatz derselben muss uns persönlich und als Gemeinde ein wichtiges Anliegen sein. Viertens, unsere Gemeinden und wir selbst als einzelne Christen müssen lebendige, evangelistisch und missionarisch ausgerichtete Christen und Gemeinden sein. Oft haben die Leute eine große Liebe zum Einsatz und zu Jesus Christus. Zur richtigen Lehre gehört das richtige Leben und zum richtigen Leben gehört die richtige Lehre. Wo dies vermisst wird und keine gesunde biblische Beziehung zwischen Lehre und Leben besteht, wird das Streben nach mehr in dem Christen immer wieder hochkommen. Es gibt ja ein gesundes Streben nach mehr. Einmal soll ich dankbar sein für das, was ich habe, aber nie selbstzufrieden sein. Ich soll ja wirklich immer hingegebener, an den Herrn hingegebener werden. Und die gemeinsame evangelistische Arbeit für den Herrn und dieses Brennen in der Liebe zu Jesus und zu den Menschen, das heißt, diese glühende Retterliebe muss uns mehr und mehr erfüllen und in dieser Liebe sollten wir unseren Dienst tun. Und zum Schluss, fünftens, wir brauchen auch einen weisen Umgang mit den Geschwistern, die in einer bestimmten Weise mit den Charismatikern, ja, und jetzt ist es sehr schwer zu sagen, weil man so sehr differenzieren muss, weil man nicht pauschalisieren kann, in Kontakt gekommen sind. Das können manchmal sogar positive Impulse gewesen sein, die Einzelne empfangen haben, darf man nicht bestreiten, auch das gibt es. Aber wie gehe ich mit solchen um, die das negativ empfangen haben? Ich habe es zum Beispiel mit einer jungen Frau durchgestanden. Sie hat sich die Hände auflegen lassen nach einer solchen charismatischen Versammlung von 3 Leuten und anschließend auf dem Weg nach Hause hat sie so mit sexuellen Problemen zu tun, wie sie es nie in ihrem Leben bis dahin gekannt hat. Und sie ist zurückgegangen und hat die Frau gefragt, war eine Frau dabei gewesen, die ihr die Hände aufgelegt hatte, hier in Gießen passiert, und hat die Frau gefragt, sind das ihre Probleme, unter denen ich jetzt gerade leide? Mir ist das vollkommen fremd, erst seit der Handauflegung. Und die Frau, wie vom Blitz getroffen, sagt, das sind meine Schwierigkeiten, durch Handauflegung übertragen. Und das zeigt wieder, die Hände lege niemand zu bald auf. Es ist vollkommen unbiblisch, in einer Versammlung zu sagen, jeder lege jedem die Hände auf und jeder bete für jeden um Heilung und Handauflegung. Handauflegung ist eine heilige Sache in der Bibel. Die Hände lege niemand zu bald auf. Und ich denke, dass aber frontale Angriffe verhärtete Fronten schaffen. Und manchmal kann man auch mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber das ist nicht angebracht. Es gibt Dinge, die regeln sich fast von selbst, aber andere Dinge, denke ich, müssen wir in einem behutsamen Gespräch, in seelsorglich dienender Liebe, versuchen, auf der Basis des Wortes Gottes zu korrigieren. Wir müssen einander dienen und einander helfen und müssen einander versuchen, zum Segen zu werden, so gut es geht. Und was das noch alles mitspielt, will ich jetzt im Einzelnen nicht weiter sagen. Ich könnte noch hier viele Dinge bringen, möchte an dieser Stelle mit dem Referat Schluss machen, nur auf Literatur zum Schluss hinweisen. Hier ein kleines Taschenbuch, die charismatische Bewegung in Selbstzeugnissen, eine Reihe Selbstzeugnisse, die ganz kurze Kommentare haben. Dann von Rudolf Holzhauer, der Mann ist inzwischen ganz stark an Krebs erkrankt, wie ich gehört habe. Er ist selbst Pfingstprediger gewesen und berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen mit der charismatischen Bewegung, dass euch niemand verführe. Dann über das Zungenreden, ich rede mehr in Zungen als ihr alle, von Rendal, ein sehr interessantes Buch, das zuerst auf Französisch erschienen ist. Und ich denke, aus dem kann man viel lernen, wie biblisches Zungenreden zu verstehen ist oder auch Zungenreden aus biblischer Sicht. Es gibt noch viel Literatur. Ich habe hier noch eins, Liebe, Einheit, Frieden um jeden Preis. Das ist auch ein Kapitel, über die charismatische Bewegung drin. So, jetzt ist natürlich durch den Film und alles sehr lang geworden. Jetzt frage ich mich, Hermann, was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir erst... Aber es gibt einige, die wahrscheinlich weg müssen. Oder sollen wir ein bisschen zumachen dort? Oder geht das besser? Sollen wir ein bisschen zumachen dort? Es ist sehr laut hier, wir können uns schlecht verständigen. Jetzt zieht doch die Wand mal wenigstens halb zu. So ein bisschen. Naja, ich darf das nicht verrücken jetzt. Ja. Ja, also, das, was vielleicht meinst du, die Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 20, wo den Jüngern gesagt wird: Nehmt hin den Heiligen Geist, und er blies sie an. Ja, und das ist ja eine Aussage, die ich jetzt zunächst mal zitiert habe, die nach der Auferstehung vor Pfingsten ausgesagt worden ist, bevor der Heilige Geist in Fülle ausgegossen wurde. Genauso die Bitte, wie viel mehr wird der Vater seinen Geist geben, die ihn bitten, ist eine Aussage, die Jesus vor Pfingsten gemacht hat und nicht nach Pfingsten gemacht hat. Das heißt, die Bitte um den Heiligen Geist ist für einen Christen eine unbiblische Bitte. Das muss man zunächst mal sagen. Denn er hat durch die Wirkung des Heiligen Geistes zur Bekehrung und zu Christus gefunden. Und wenn wir jetzt die Bibel sprechen lassen, zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe Stellen, wo man das nachweisen kann, hat er mit der Bekehrung den Heiligen Geist empfangen. Er ist nicht mit Heiligen Geist erfüllt. Das hattest du eben so formuliert. Ich weiß nicht, ob du es so exakt gemeint hast oder ob das dir unterlaufen ist. Das werden wir gleich noch sehen. Aber in Epheser 1, Vers 13 heißt es, ich zitiere diese Stelle, die ich vorhin schon mal zitiert habe: Ihr seid mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr zum Glauben kamt. Das ist Stelle Nummer 1. Oder gehen wir mal in 2. Korintherbrief, Kapitel 1 hinein. 2. Korinther, Kapitel 1. Da heißt es in den Versen 21 und 22: Gott ist aber, der uns samt euch in Christus festgemacht und der uns gesalbt und versiegelt und den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Nämlich, als man zum Glauben kam, ist man versiegelt worden und gesalbt worden. Und nicht wie diese Lehre ist, dass da eine besondere Salbung noch irgendwann stattfinden muss. Die Salbung ist geschehen bei der Wiedergeburt. Also zwei Stellen schon. Und wenn man eine dritte Stelle nehmen will, könnte man jetzt Galater 4, Vers 6 nehmen. In Galater Kapitel 4, Vers 6 heißt es: Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohns in unsere Herzen gesandt, der ruft aber lieber Vater. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich durch die Wiedergeburt ein Kind Gottes werde, ist der Geist Gottes in mein Herz gesandt, durch den ich rufen kann, aber lieber Vater. Gehen wir nochmal in Epheserbrief zurück. Also, die, die Erlösung angenommen haben, sind mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, der auch ein Unterpfand des Erbes ist. Und jetzt geht ja der Epheserbrief weiter. Kapitel 2 wird dann nochmal zurückgeblendet. Ihr wart tot in Übertretungen und Sünden und jetzt seid ihr im Reich Gottes. Ihr seid durch Gnade gerettet worden, durch den Glauben. Dann kommt ein Einschub, das Amt des Apostels, Kapitel 3 und die Fürbitte. Und dann kommt in Kapitel 4, und das ist ganz wichtig, zum Beispiel der alte und der neue Mensch. Ich habe durch meine Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen, Aber jetzt setzt ein Prozess ein, nämlich den alten Menschen auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Das heißt, wenn ich zum Glauben gekommen bin, bin ich einerseits vollkommenes Kind Gottes, aber auf Wachstum angelegtes Kind Gottes. Und habe noch viele Ecken und Kanten und Macken und sowas. Und das wird bis zum Lebensende immer noch ein Stück sein. Aber jetzt soll ich ausziehen und anziehen. Und dieser Prozess, als Kind Gottes, das den Heiligen Geist empfangen hat, ausziehen, anziehen, wird dann auf die Spitze getrieben im 5. Kapitel, wo es heißt, werdet voll Geistes. Und wenn ich jetzt sehe, wie ich voll Geistes werde, geschieht es ja auf dem Hintergrund, sauft euch nicht voll Wein. Das ist die Erstaussage in dem Vers, Epheser 5,18. Und dann kommt sofort die nächste Aussage, werdet voll Geistes. Und dann wird gesagt, wie es geschieht, ich habe ja drüber gepredigt, vor 2 Monaten vielleicht, oder 3 Monaten, das Partizip kann man übersetzen, indem ihr einander ermuntert, mit Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Liedern, indem ihr singt und spielt in eurem Herzen dem Herrn, indem ihr Gott Dank sagt für alles, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Also es sind Prinzipien, durch die ich in der Heiligung stehend ausziehen, den alten Menschen anziehen, den neuen Menschen voll Heiligen Geistes werde. Ja, erfüllt mit Heiligen Geist. Und trotzdem, Corrie Boom hat das ja in einem Bild mal gesagt, diese bekannte holländische Evangelistin, die den Schluss ihres Lebens in Kalifornien verbracht hat, die vor ein paar Jahren heimgegangen ist, die hat gesagt, stellt euch mal ein Wasserglas vor, da sind jetzt viele Steine drin, und wenn sich ein Mensch jetzt bekehrt, die Steine sollen mal ein Bild für die Sünde des Menschen sein, so hat sie gesagt, dann erkenne ich viele Sünden und sie werden ausgeräumt und ungute Gewohnheiten. Es gibt ja einen Teil gute Gewohnheiten, die erkenne ich gleich und die gebe ich an Jesus ab. Und dann sagt sie, dann füllt Gott auf, wenn du dann Wasser drauf tust, ist das Glas voll. Aber da sind noch so viele ungute Gewohnheiten drin, sprich in Form von Steinen. Und wenn ich jetzt das Wort Gottes lese, erkenne ich, was noch an unguten Gewohnheiten ist, was ich zum Zeitpunkt meiner Bekehrung noch gar nicht erkannt habe. Und dann räume ich aus und dann wird Platz für den Heiligen Geist. Und immer mehr werde ich Geist erfüllter. Das Bild hinkt natürlich an bestimmten Stellen, das muss man sehr deutlich sehen. Denn mir werden ja zum Zeitpunkt meiner Bekehrung alle Sünden vergeben, das darf man nicht verwechseln, nicht ein Teil der Sünden und der andere Teil wird nicht vergeben. Aber ich trage ja aus meinem alten Wesen noch viel in das neue Leben hinein, was mir zum Zeitpunkt meiner Bekehrung noch gar nicht bewusst ist. Und dieses Vollgeisteswerden geschieht auf diesem Hintergrund, ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen. Das heißt, ich lebe nie in einem Vakuum als Christ, ich lege Negatives ab und nehme das Positive von Gott Geschenkte an. Und das ist der Prozess, Vollgeistes zu sein. Nicht durch übersinnliche Erlebnisse hier, irgendwelcher Art, sondern durch den schlichten Gehorsamsprozess gemäß des Wortes Gottes.